Genau. Aber das, worüber es heute gehen wird, ist gar nicht so weit weg vom Alten Testament, wo wir uns ja eigentlich gerade befunden haben, sondern es ist das Kapitel des Neuen Testamentes, das sich, denke ich mal, am meisten mit dem Alten Testament beschäftigt oder befasst und sehr eindrücklich auf Charaktere und Geschichten im Alten Testament eingeht. Es ist Hebräer 11. Wer möchte, kann das einfach mal mit mir aufschlagen. Das Kapitel wird auch sehr gerne genannt, die Wolke der Zeugen. Ich möchte gerade noch beten. Jesus, danke, dass dein Wort so kraftvoll ist. Jesus, wir glauben an dein Wort, wir glauben, dass es die Wahrheit ist. Und ich bete einfach, dass du selbst heute Morgen durch die Reihen gehst und dass du dein Wort austeilst, Herr, wie diesen kleinen Samen, der dein Wort oft nur ist, eine kleine Wahrheit, die aber so viel Frucht bringen kann und so viel verändern kann. Also entscheiden wir uns, uns zu öffnen für dein Reden, Herr, für deine Worte. Amen. Hebräer Kapitel 11, das Kapitel, das wir gemeinsam lesen wollen, fängt an mit der biblischen Definition für Glauben. Fängt an mit einer Frage, was nun also ist der Glaube? Gute Frage. Denn wir alle, die wir hier sitzen, denke ich mal, wir bezeichnen uns als die Gläubigen. Wir sagen, wir glauben, wir sind die Gemeinschaft der Gläubigen. So eine sehr zentrale Frage, was nun also ist denn der Glaube, wenn wir denn Gläubige sind? Er, der Glaube, ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Der Glaube ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Es gibt Menschen, ihr habt die bestimmt auch schon getroffen, die sagen, ich glaube nur, was ich sehen kann. Diese Menschen definieren Glauben als ein Wissen, und zwar als ein Wissen um Dinge, die ich anfassen kann und die ich logisch erklären kann, die ich sehen kann und die ich begreifen kann. Es gibt andere Menschen, die habt ihr bestimmt auch schon getroffen, die sagen, ich glaube ja, ich glaube auch an Dinge, zum Beispiel an die Existenz eines Gottes, aber das ist natürlich kein Wissen. Da ist natürlich immer ein gewisser Grad an Wahrscheinlichkeit dabei, dass es nicht so ist. Das ist eben nur Glauben, es ist nicht Wissen. Die biblische Definition, die wir hier geliefert bekommen darüber, was eigentlich Glauben ist, ist, Glauben ist nicht ein reines Vermuten, sondern Glauben ist tatsächlich Wissen. Aber nicht ein Wissen, wie ich vorhin gesagt habe, von Dingen, die ich begreifen kann, die ich anfassen kann, die ich immer logisch ergründen kann, sondern Glauben ist ein Wissen um Dinge, die ich nicht oder die ich noch nicht sehen kann. Glaube ist ein Wissen, mehr als eine Vermutung. In einer anderen Übersetzung heißt es, ist es ein Überzeugtsein oder ein Überführtsein, sprich ein Überzeugtwordensein von Dingen, die ich nicht oder noch nicht sehen kann. Und wenn du ein bisschen bist wie ich, dann fällt dir das oftmals sehr schwer. Mir fällt es oft sehr schwer, Dinge zu glauben, die ich nicht oder die ich noch nicht sehen kann. Und sie nicht nur so zu glauben, dass ich sage, naja, es gibt eine gewisse prozentuale Wahrscheinlichkeit, dass das eben nicht so ist, sondern an etwas wissend festzuhalten, das in der Zukunft liegt oder das ich nicht sehen kann, das ich noch nicht sehen kann. Und warum ist das so? Ich glaube, bei mir ist es oft so, weil ich Angst habe, enttäuscht zu werden, weil ich Angst habe, mein Herz an irgendwas zu hängen und dann passiert es nicht und ich bin enttäuscht oder mein Glaube bröckelt oder alles, worauf ich zugelebt habe, ist dann plötzlich doch nicht mehr so. Und der Schreiber des Hebräerbriefes, wir wissen nicht, wer es war, der geht auf genau diese Zweifel oder diese Frage ein, von wegen, ist es nicht ungesund, mich an irgendwas, was ich nicht oder noch nicht sehen kann, so zu hängen und so zu glauben. Und er gibt uns die Antwort gleich in den darauffolgenden Versen, Hebräer 11, 2 und 3. Aufgrund dieses Glaubens hat Gott unseren Vorfahren in der Schrift seine Anerkennung ausgesprochen. Und jetzt kommt's, denn durch den Glauben verstehen wir, dass die Welt auf Gottes Befehl hin entstand und dass alles, was wir jetzt sehen, aus dem entstanden ist, was man nicht sieht. Dass alles, was wir jetzt sehen, aus dem entstanden ist, was man nicht sieht. Was versucht er hier zu sagen? Er erinnert uns daran, dass alles, was wir heute sehen können, was wir begreifen können, an das wir wissend glauben können, weil wir es in unseren Händen halten können, dass das alles aus etwas aus nicht Sichtbarem entstanden ist. Und er bezieht sich dabei auf die Schöpfungsgeschichte und er sagt ganz am Anfang, bevor es das Universum gab, bevor es Raum an sich gab, können wir uns alles gar nicht vorstellen, bevor es die Erde gab, bevor es den Menschen gab, existierte Gott, wo auch immer. Und Gott sprach und durch sein Wort schuf er Raum und schuf er Zeit, schuf er ein Universum, schuf er eine Erde, Meer, Land, Wasser, Sterne, Tiere bis hin zum Menschen. Durch sein Wort, und das ist hier der Knackpunkt. Sein Wort war damals in der Schöpfungsgeschichte und ist heute die Verbindung und die Brücke zwischen dem, was nicht existiert und dem, was existiert, zwischen unsichtbar und sichtbar. Mit anderen Worten, der Schreiber des Hebräerbriefes sagt hier, alles, was Gott sagt, alles, alles, was er sagt und alles, was er verheißt, wird passieren. Alles, was er sagt und selbst die Dinge, die du heute nicht oder noch nicht sehen kannst und die du dir vielleicht sogar überhaupt nicht vorstellen kannst, die werden existent sein. Gerade wie es ganz am Anfang der Welt war. Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht durch sein Wort. Wie alles existiert heute und wir alles sichtbar sehen können, was mal nicht existiert hat durch sein Wort. Genauso ist sein Wort die Verbindung, die Brücke und der Knackpunkt. Die Antwort auf die Frage, ist es nicht ungesund, Dinge zu glauben, die ich noch nicht sehen kann? Nein, wenn sein Wort es sagt. Und du magst dich heute in der Zeitspanne befinden zwischen und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und das ist diese kurze Zeitspanne, in der du Glauben nötig hast. Zwischen, wer anklopft, dem wird aufgetan. Zwischen, ich klopfe an und die Tür fliegt auf. Diese kurze Zeitspanne dazwischen, in der du Glauben nötig hast. Glauben an etwas, das du heute noch nicht sehen kannst, von dem du aber wissen darfst, dass es sein wird, weil er es gesagt hat. Okay? Der Punkt hier ist, Glaube muss seine Grundlage auf dem Wort Gottes haben. Wo wir Dinge glauben, die Gott nicht verheißen hat, da ist eine Enttäuschung größtmöglicherweise vorprogrammiert. Und wir müssen dieses Buch kennen, wir müssen die Bibel kennen, wir müssen wissen, was Gott verheißt auf der Grundlage seines Charakters, auf der Grundlage seines Wortes. Ja? Glauben ist ein Wissen um die Dinge, die ich nicht oder noch nicht sehen kann und er muss seine Grundlage auf dem Wort Gottes haben. Und jetzt fängt der Schreiber des Hebräerbriefes an, eine recht faszinierende Reise durch das Alte Testament zu unternehmen und er nimmt uns mit, in Geschichten, in Charaktere, in Dinge, die da passiert sind. Und er fängt an mit zwei Personen, denen das Alte Testament eigentlich gar nicht so viel Aufmerksamkeit widmet. Man würde denken, man fängt jetzt gleich an mit den großen Helden, die kommen alle noch. Aber der fängt erstmal an mit Abel und Henoch, Hebräer 11, 4 und 5. Durch den Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Abel und Kain waren die Kinder von Adam und Eva, also wir sind ganz am Anfang der Bibel. Gott nahm Abels Opfer an, um zu zeigen, dass er in seinen Augen gerecht gesprochen war. Und obwohl Abel schon lange tot ist, spricht er so noch immer zu uns. Durch den Glauben wurde Henoch in den Himmel aufgenommen. Henoch lebte nicht viel nach Adam und Eva, also ist auch ziemlich am Anfang vom 1. Mose, Kapitel 5. Er wurde in den Himmel aufgenommen, ohne zu sterben, denn niemand sah ihn mehr, weil Gott ihn zu sich nahm. Doch bevor er fortgenommen wurde, wurde ihm verkündet, dass Gott Freude an ihm hatte. Ja, also der Schreiber des Hebräerbriefes fängt an mit zwei Personen, die eigentlich keine super große Rolle einnehmen. Von denen sind uns keine großartigen Werke bekannt, keine Heldentaten, die sie getan haben. Sondern alles, was wir von Abel wissen, also wir wissen nicht viel, wir wissen, es ist der Sohn von Adam und Eva, wir wissen, er war Schafhirte, wir wissen, er hat sein Opfer gebracht und der Rauch stieg auf und es war wohlgefällig vor Gott und sein Bruder Kain war so neidisch auf ihn, dass er ihn umgebracht hat. Viel mehr wissen wir über Abel nicht. Über Henoch wissen wir fast noch weniger. Wir wissen über Henoch, wie alt er geworden ist, wessen Sohn er war, dass er Kinder bekommen hat und dass er irgendwann plötzlich nicht mehr war, weil Gott ihn weggenommen hatte, weil er in enger Gemeinschaft mit Gott lebte. Das sind die zwei Personen, mit denen er anfängt. Und man kann sich fragen, okay, warum? Und ich glaube, er begründet das in Hebräer 11, Vers 6. Ihr seht also, dass es unmöglich ist, ihr seht also an Abel und an Henoch, dass es unmöglich ist, ohne Glauben Gott zu gefallen. Wer zu ihm kommt, Wer zu ihm kommen möchte, muss glauben, dass Gott existiert und dass er die, die ihn aufrichtig suchen, belohnt. Der Autor des Briefes möchte deutlich machen, dass wir durch kein Werk des Glaubens, durch keine großartige Aktion, die wir heute bewundern, wie Noah, wie Abraham, wie sowieso, gerecht und wohlgefällig vor Gott werden. Durch kein Werk und durch nichts, was wir tun können, sondern allein durch den Glauben. Der Apostel Paulus verwendet einige Kapitel im Römerbrief und in anderen Briefen darauf zu erklären, was es bedeutet, dass wir gerechtfertigt sind, allein durch Glauben und nicht durch Werke. Und ich möchte da gar nicht zu tief einsteigen, aber ich denke, es ist eine Grundlage, die wir wissen müssen und die wir auch im Kopf haben müssen, wenn wir drüber nachdenken oder diese ganzen Glaubensstories jetzt dann gleich noch hören von den anderen Leuten, die großartige Dinge vollbracht haben oder durch die Gott großartige Dinge vollbracht hat. Wir werden gerechtfertigt und angenommen bei Gott und vor Gott allein durch Glauben und nicht durch Werke. Und ich glaube, dass sowohl Paulus als auch der Schreiber des Hebräerbriefes das nochmal mit reinnimmt, weil es für die damalige Zeit was unheimlich Revolutionäres war. Die Menschen damals hatten unglaublich viele Regeln, ob sie moralischer Art waren oder in ihrer ganzen Gottesdienst, Prozedur und so weiter, irgendwelche Reinlichkeitsregeln, die sie einhalten mussten. Und die Pharisäer hatten da noch einige draufgepackt, um möglichst fromm zu sein. Und dann kommt Jesus und er sagt, gerechtfertigt werdet ihr allein durch Glauben und nicht durch Werke. Ausschlaggebend sind nicht die Werke, die du tust, sondern ist das Werk, das Jesus getan hat. Ausschlaggebend sind nicht die Werke, die wir tun, sondern das Werk, das Jesus getan hat. Und gerettet werden wir nicht durch die Werke, die wir tun. Und angenommen vor Gott werden wir nicht durch die Werke, die wir tun, sondern durch das Werk, das Jesus getan hat. Epheser 2, Vers 8 und 9. Denn aus Gnade seid ihr gerettet. Aus Gnade. Es ist ein freies Geschenk. Es ist nicht aufgrund eurer Werke. Es ist aus Gnade. Durch Glauben. Das ist die Art und Weise, wie wir dieses Geschenk empfangen. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Keines deiner Werke ist jemals genug, aber ein Werk, nämlich das Werk von Jesus, ist genug. Und der Glaube ist die Art und Weise, wie wir das empfangen können und wie wir gerechtfertigt vor Gott stehen können. Und das ist die Grundlage für den ganzen Bericht, der sich jetzt entrollt über diese ganzen Glaubenshelden. Ja? Es gibt Abel und Henoch und die waren gerechtfertigt und angenommen bei Gott, ohne großartige Dinge vollbracht zu haben. Vielleicht haben sie es, aber wir wissen es nicht. Und dann kommen diese ganzen Glaubenhelden. Wie passt das zusammen? Ein Verbindungsstück kann uns Jakobus 2, Vers 19 sein, wo steht, du glaubst, dass nur einer Gott ist? Wir alle nicken stolz und sagen, ja. Du tust recht. Und jetzt kommt der Hammervers, auch die Dämonen glauben und zittern. Wow. Willst du aber erkennen, du eitler Mensch, dass der Glaube ohne die Werke nutzlos ist? Das ist ein Hammervers. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Ja, wir glauben. Ja, und nur der Glaube rechtfertigt uns und so weiter. Auch die Dämonen glauben und zittern. Jakobus ist ein richtiger Draufgänger. Willst du aber erkennen, du eitler Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Wir sind gerechtfertigt allein aus Glauben, aber wo unser Glauben nicht in Werken sichtbar wird, das sagt Jakobus, da ist der Glaube tot. Lebendiger Glaube wird sichtbar an dem, was wir tun. Und das lesen wir jetzt von verschiedenen Leuten. Hebräer 11, Vers 7 geht's weiter. Mit einem, über den wir auch eine Predigt gehört haben in den letzten Wochen. Durch den Glauben baute Noah eine Arche, um seine Familie vor der Flut zu retten. Er gehorchte Gott, der ihn vor etwas warnte, das noch nicht zu sehen war. Haben wir wieder das Prinzip Glauben, etwas Glauben und Wissen um etwas, das noch nicht zu sehen ist. Sein Noahs Glaube war das Urteil über den Unglauben der übrigen Welt. Er aber wurde Erbe der Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Durch den Glauben gehorchte Abraham, als Gott ihn aufforderte, seine Heimat zu verlassen und in ein anderes Land zu ziehen, das Gott ihm als Erbe geben würde. Er ging, ohne zu wissen, wohin. Er ging, ohne zu sehen, wohin es gehen würde, ohne es im Moment schon sehen zu können, ohne zu wissen, wohin ihn sein Weg führen würde. Und selbst als er das Land erreichte, das Gott ihm versprochen hatte, lebte er dort aus der Kraft des Glaubens. Denn er war in dem Land wie ein Fremder, der in einem Zelt wohnte, ebenso wie Isaak und Jakob, denen Gott dieselbe Zusage gegeben hatte. Abraham konnte so handeln, weil er auf eine Stadt mit festem Fundament wartete, deren Bauherr und Schöpfer Gott selbst ist. Durch den Glauben konnte Sarah mit Abraham ein Kind bekommen, obwohl beide zu alt waren und obwohl Sarah unfruchtbar war. Abraham glaubte, dass Gott sein Versprechen halten würde. Und so stammt ein ganzes Volk von diesem einen Mann, von Abraham, ab, der schon zu alt war, um noch Kinder zu zeugen. Und dieses Volk ist so groß wie die Zahl der Sterne am Himmel und wie die Sandkörner am Meer, die man unmöglich zählen kann. Wir lesen also von Menschen, die aufgrund ihres Glaubens tätig wurden. Wir lesen von Menschen, denen Gott irgendwas gesagt hat, über etwas gesagt hat, was für sie damals noch nicht sichtbar war. Es war unsichtbar. Und die aufgrund dessen, aufgrund des Wortes Gottes tätig geworden sind und sie sind losgelaufen oder sie haben eine Arche gebaut. Und das ist es, was Gott meint mit, wenn dein Glaube keine Werke hat, dann ist dein Glaube tot. Und das ist sehr herausfordernd, denn unser Glaube wird hier in der Prüfung unterzogen. Was mache ich wirklich mit dem Wort Gottes? Und für mich war das sehr herausfordernd, als ich diese Predigt vorbereitet habe. Was machen wir mit dem Wort Gottes, mit dem, was er sagt über Moralisches, mit dem, was er sagt über sich selbst, mit dem, was er sagt über unsere Identität, mit dem, was er sagt, was seine Prioritäten sind, was wirklich zählt, was Ewigkeitswert haben wird? Was machen wir mit diesen Sachen? Inwiefern sind wir Menschen, die, ja, ich glaube, dass es nur einen Gott gibt, aber auch die Dämonen glauben das und zittern. Und inwiefern sind wir Menschen, deren Werke und deren Leben ausdrücken und widerspiegeln, was wir wirklich glauben? Jakobus 2, Vers 18, zeige mir deinen Glauben ohne Werke und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Wir dürfen das nicht getrennt sehen, wir dürfen nicht sagen, okay, ich bin gläubig und deswegen muss ich mich jetzt anstrengen und möglichst gute Werke tun. Das gehört zusammen. Ein lebendiger Glaube wird Werke hervorrufen. Das heißt, wo dein Glaube lebendig ist, wo Gottes Wahrheit in dir Raum hat und in dir lebendig ist, da werden diese Werke folgen. Das ist nicht getrennt voneinander. Die Werke sind nur ein Zeichen eines lebendigen Glaubens. Aber da müssen wir ehrlich vor uns selber sein und sagen, okay, an meinen Werken sehe ich eigentlich, wo mein Glaube steht. Also Glaube ist ein Wissen um Dinge, die ich nicht oder die ich noch nicht sehen kann. Er gründet sich auf dem Wort Gottes. Nur dann ist es gerechtfertigt zu glauben. Er ist das Einzige, was uns in Verbindung mit Gott bringt, das Einzige, was uns gerechtfertigt vor Gott hinstellt, der Glaube an sein Werk, nicht unsere Werke. Aber dieser Glaube muss sich in Werken äußern und muss sich in Werken zeigen. Nur dann ist er lebendig. Und dann kommt ein Einschub in Hebräer, die Verse 13 bis 16. All diese Menschen glaubten bis zu ihrem Tod, jetzt Achtung, ohne erhalten zu haben, was Gott ihnen versprochen hatte. Doch sie sahen das, was ihnen zugesagt war, von Weitem und freuten sich darauf, die Elberfelder sagt, und begrüßten es. Ist auch cool. Denn sie hatten erkannt und bezeugt, dass sie hier auf der Erde nur Gäste und Fremde waren. Und sie bekannten damit, dass sie auf der Suche waren nach einem Land, das sie ihre Heimat nennen konnten. Hätten sie das Land gemeint, aus dem sie kamen, also sprich Abraham, hätte er das Land gemeint, aus dem er ausgezogen war, dann hätten sie einen Weg gefunden, dorthin zurückzukehren, sprich dann wäre er einfach wieder rumgedreht. Aber sie suchten nach einem besseren Ort, einer Heimat im Himmel. Und deshalb schämt Gott sich nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt im Himmel gebaut. Da kommt jetzt ein Einschub und ich würde diesen Einschub gerne überschreiben mit Glauben ist eine Ewigkeitsperspektive. Gott hatte diesen Menschen, über die es hier geht, im Alten Testament Verheißungen und Versprechen gegeben. Er hatte zum Abraham gesagt, ich ziehe aus in ein Land, das ich dir geben werde. Und dort sollst du wohnen und du sollst eine große Nation sein. Abraham hat es zu seinen Lebzeiten nicht erlebt. Es ist wahr geworden, denn Gott steht zu seinem Wort. Aber Abraham hat es zu seinen Lebzeiten nicht erlebt. 1. Korinther 15, Vers 19. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Was wir daraus lernen, ist, dass Glauben eine Ewigkeitsperspektive hat. Gott steht zu seinem Wort. Und alles, was Gott verheißt, wird passieren. Er sprach, es werde Licht und es ward Licht. Es wird passieren. Aber er ist nicht gebunden an unseren Raum und an unsere Zeit. Und er beantwortet und er erfüllt seine Verheißungen in seinem Zeitplan. Und das ist herausfordernd. Denn das ist das, was ich vorhin versucht habe zu sagen. Die meiste Zeit unseres Lebens, glaube ich, leben wir in einer Zwischenzeit zwischen ich klopfe an und die Tür schwingt auf. Und wir leben in dieser Zwischenzeit, in der es Glauben nötig hat. Du wirst die meiste Zeit deines Lebens nicht damit verbringen, zu klopfen. Und du wirst die meiste Zeit deines Lebens auch nicht damit verbringen, zu sehen, wie die Türen einfach so alle auffliegen, sondern in dieser kurzen Spanne, in der du Glauben nötig hast, dass Gott tut, was er verheißen hat. Und zwar zu seinem Zeitpunkt. Dieser kurzen Spanne zwischen, ich höre Gott sagen, es werde Licht, und dann warte ich und das Licht ist da. Ja? In dieser kurzen Zeitspanne. Und aus Gottes Perspektive ist das sehr kurz und aus unserer leider manchmal nicht ganz so. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du bist genau in so einer Zwischenzeit, in irgendeinem Bereich in deinem Leben, beziehungsweise unser ganzes Leben hier auf der Erde ist so eine Zwischenzeit. Unsere Hausgruppe hat übrigens den bedeutungsvollsten Namen. Unsere Hausgruppe heißt nämlich Zwischenzeit. Aber vielleicht bist du heute Morgen genau so jemand, der in so einer Zwischenzeit sich befindet. Und du stehst da und ich glaube, diese Zwischenzeiten sind oft geprägt von Zweifel, von Hin- und Herwanken, von kann Gott das wirklich wahr machen, von hat er das wirklich gesagt, von warum sehe ich es nicht. Ich glaube, Noah hat nicht diese ganzen 100 Jahre oder wie lange er die Arche gebaut hat, voller Eifer gekloppt und gemacht und dieses Ding zusammengezimmert, sondern ich glaube, Noah hatte einige Tage, in denen er das Werkzeug in die Ecke gepfeffert hat und gesagt hat, so oh Gott, wo ist jetzt dein blöder Regen? Ich glaube nicht, dass er jeden Tag voller Eifer wusste, das hat Gott mir gesagt. Ich glaube, er hat sehr eindrücklich von Gott gehört, aber ich glaube, er hatte Tage von wirklich großem Frust zwischen, ich werde Regen schicken, ich warne dich, Noah, bau dieses Schiff, und zwischen, okay, und jetzt fällt der Regen und dieses Schiff rettet mich. Ich glaube, er hatte wirklich schwierige Tage. Und ich glaube, einige von uns sind genau in dieser Zeit und haben wirklich schwierige Tage. Und ich glaube, Gott möchte dir in dieser Phase, wo du dich schwach fühlst und wo du immer mal zweifelst und wo du sagst, Gott, hilf meinem Unglauben, möchte er dir Folgendes sagen, Vers 16. Deshalb schämt Gott sich nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt im Himmel gebaut. Gott schämt sich nicht, dein Gott genannt zu werden, wo du festhältst und wo du versuchst zu glauben und wo du diesen Schild des Glaubens immer wieder aufhebst und sagst, aber du hast es doch gesagt, auch wenn ich es nicht sehe. Ich glaube an Dinge, die ich nicht sehen kann, die ich noch nicht sehen kann, aber dein Wort sagt es doch. Gott schämt sich nicht, dein Gott genannt zu werden. Und genauso die vielen weiteren Personen, von denen wir jetzt lesen. Wir machen weiter in Vers 17. Und das, was jetzt kommt, ist wirklich diese Wolke von Zeugen, ja, die der Autor des Hebräerbriefes so um uns jetzt aufbaut. Durch den Glauben, Vers 17, war Abraham bereit, Isaak als Opfer darzubringen. Wir erinnern uns an diese krasse Geschichte. Als Gott ihn auf die Probe stellte. Abraham, der Gottes Zusagen empfangen hatte, Gottes Reden, war bereit, seinen einzigen Sohn Isaak zu opfern. Er war bereit, Werke zu bringen, obwohl Gott ihm versprochen hatte, nur die Nachkommen Isaaks sollen als deine Nachkommen bezeichnet werden. Abraham ging davon aus, dass Gott Isaak wieder zum Leben erwecken konnte, wenn er gestorben war. Und in gewisser Weise bekam Abraham seinen Sohn tatsächlich von den Toten zurück. Durch den Glauben segnete Isaak seine beiden Söhne Jakob und Esau. Er vertraute auf das, was Gott in der Zukunft tun würde, auf das, was er noch nicht sehen konnte. Durch den Glauben segnete Jakob, als er alt geworden war und im Sterben lag, die beiden Söhne Josefs und verneigte sich auf seinen Stab gestützt, anbetend vor Gott. Aus Glauben sprach Josef unmittelbar vor seinem Tod davon, dass Gott das Volk Israel aus Ägypten führen würde. Er war sich dessen so sicher, dass er ihnen befahl, bei ihrem Auszug seine Gebeine mitzunehmen. Das ist Glauben. Josef war in Ägypten und er war sich so sicher, dass Gott das Volk Israel daraus führen würde, dass er gesagt hat, und wenn ihr geht, nehmt meine Gebeine mit. Das ist Glauben. Durch den Glauben versteckten die Eltern von Mose ihr Kind nach der Geburt 3 Monate lang. Sie sahen, dass Gott ihnen ein schönes Kind geschenkt hatte, das denkt jedes Elternteil, aber bei Mose, und hatten keine Angst vor dem, was der König ihnen antun konnte. Durch den Glauben weigerte sich Mose, als er erwachsen war, sich als Sohn der Tochter des Pharaos bezeichnen zu lassen. Er zog es vor, mit dem Volk zu leiden, anstatt sich dem flüchtigen Vergnügen der Sünde hinzugeben. Möge das ein Vers sein, der auch über uns gesagt werden kann. Er zog es vor, mit dem Volk zu leiden, anstatt sich dem flüchtigen Vergnügen der Sünde hinzugeben. Er hielt die Leiden, die auch Christus auf sich nahm, für besseren Reichtum. Er hielt die Leiden für Reichtum als die Schätze Ägyptens, Achtung, denn er sah der großen Belohnung entgegen, die Gott ihm geben würde. Elberfelder sagt, denn er schaute auf die Belohnung. Durch den Glauben verließ Mose das Land Ägypten. Er hatte keine Angst vor dem König, sondern ging unerschütterlich weiter, als sähe er den Unsichtbaren. Er ging unerschütterlich weiter, als sähe er den Unsichtbaren. Durch den Glauben befahl Mose dem Volk Israel, das Passa zu halten und die Türpfosten mit Blut zu bestreichen, damit der Engel des Todes ihre erstgeborenen Söhne nicht tötete. Durch den Glauben zog das Volk Israel durch das Rote Meer, als wäre es trockenes Land. Doch als die Ägypter sie verfolgten, ertranken sie alle. Die Ägypter. Durch den Glauben marschierte das Volk Israel 7 Tage lang um Jericho herum und die Stadtmauern stürzten ein. Durch den Glauben kam die Prostituierte Rahab nicht mit den anderen Einwohnern der Stadt um, die sich geweigert hatten, Gott zu gehorchen, denn sie hatte die Kundschafter freundlich aufgenommen. Wie viel soll ich noch aufzählen? Es würde zu lange dauern. All die Geschichten über den Glauben von Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David, Samuel und allen Propheten zu erzählen. Durch den Glauben haben sie Königreiche bezwungen, mit Gerechtigkeit regiert und bekommen, was Gott ihnen versprochen hatte. Sie verschlossen Löwen das Maul, sie löschten Feuerflammen und entkamen der tödlichen Klinge des Schwertes. Ihre Schwäche wurde in Stärke verwandelt, sie wurden stark im Kampf und schlugen ganze Armeen in die Flucht. Frauen erhielten geliebte Angehörige aus dem Tod zurück. Wow, 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 das ist die Wolke der Zeugen. Und eins nach dem anderen haut dieser Schreiber des Hebräerbriefes einfach so raus und malt ihn uns praktisch in den Raum und die Stimmen werden immer lauter, einer nach dem anderen, und sie sagen, Gott ist treu. Wir bezeugen, Gott ist treu. Wir bezeugen, es lohnt sich, im Glauben zu leben. Wir bezeugen, es lohnt sich, auf das zu vertrauen und Werke gemäß dem zu bringen, was wir noch nicht sehen können, was Gott aber verheißen hat. Es lohnt sich, es lohnt sich, es lohnt sich. Das ist die Wolke der Zeugen. Und wenn ich das lese, dann muss ich an den ersten Johannesbrief denken, wo Johannes schreibt, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Gott steht denen treu bei, die ihr Vertrauen auf ihn richten. Die Bibel sagt, Gottes Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Durch den Glauben haben sie Königreiche bezwungen. Denkt an die ganzen Geschichten, sie verschlossen Löwen das Maul in der Löwengrube. Feuerflammen, sie löschten Feuerflammen, die Männer im Feuerofen und so weiter. Geschichten des Glaubens, wo Menschen bereit waren, das, was sie noch nicht sehen konnten, was Gott aber verheißen hat, anzunehmen, als Wahrheit anzunehmen, in diesem Ausmaß, dass sie bereit waren, Dinge zu tun, die sie sonst nicht getan hätten. Aber es gibt nicht nur diese glänzenden Geschichten, die gut ausgehen, denn es geht weiter mit Vers 36. Doch andere vertrauten Gott und wurden gefoltert, weil sie lieber starben, als sich von Gott abzuwenden und freizukommen. Sie setzten ihre Hoffnung auf die Auferstehung zu einem besseren Leben. Einige wurden verspottet und ausgepeitscht, wieder andere wurden im Gefängnis angekettet. Manche starben durch Steinigung, andere wurden zersägt, wieder andere mit dem Schwert getötet. Einige gingen in Schaf- und Ziegenfällen umher, litten Hunger und wurden unterdrückt oder misshandelt. Sie, die zu gut für diese Welt waren, die Elberfelder Bibel sagt, sie, deren die Welt nicht wert war. Sie, deren die Welt nicht wert war, zogen durch Wüsten und über Gebirge und suchten Zuflucht in Höhlen und Erdlöchern. An all diesen Menschen hatte Gott wegen ihres Glaubens Freude, doch keiner von ihnen empfing das, was Gott versprochen hatte. Denn Gott hatte weit Besseres für uns vorgesehen, deshalb können sie erst mit uns gemeinsam das Ziel erreichen. Die einen vertrauten Gott, haben Königreiche bezwungen, haben Feuer überlebt, haben mächtige Taten Gottes gesehen, und andere vertrauten Gott auf dieselbe Art und Weise und sie wurden gefoltert und sie wurden getötet und sie lebten irgendwo in der Einöde. Gott steht zu seinen Versprechungen und Glauben muss bewahrt werden. Glauben hat viel mit Ausdauer zu tun. Glauben bedeutet nicht, dass alles immer sofort passiert. Glauben bedeutet, in dieser Spanne zwischen ich klopfe an und die Tür fliegt auf, zu leben, egal wie lange es manchmal dauert, bis die Tür auffliegt. Glauben muss bewahrt werden, damit wir am Schluss mit Paulus sagen können, wie er in Timotheus schreibt. Ich glaube, er schreibt diesen Brief kurz vor seinem Tod. 2. Timotheus 4, 7 und 8. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit. Könnt ihr euch Paulus vorstellen? Paulus ist durch gute Dinge gegangen und Paulus ist durch schlechte Dinge gegangen. Und kurz vor seinem Tod schreibt er in diesem Brief, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Ich habe den Glauben bewahrt an die Verheißungen, die Gott gegeben hat. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit. Und das ist unsere Lebensaufgabe, den Glauben zu bewahren. Das ist unsere Lebensaufgabe, Jesus in unseren Herzen heilig zu halten, den Glauben zu bewahren. Und wie machen wir das? Das verrät uns der Schreiber des Hebräerbriefes im nächsten Kapitel, Hebräer 12, die Verse 1 bis 3. Du kannst es einmal überspringen, ich lese es nur in der Elberfelder Übersetzung. Ich habe es da in zwei Übersetzungen drauf. Deshalb lasst uns nun, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, aufgrund dessen, dass diese ganzen lauten Stimmen aus dem Alten Testament rufen, Gott ist treu, er macht seine Zusagen wahr, lasst uns nun jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Der Wettlauf, über den auch Paulus schreibt, wenn er sagt, ich habe den Lauf vollendet. Lasst uns mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Und jetzt wie machen wir das denn? Wie bewahren wir diesen Glauben? Indem wir hinschauen auf Jesus. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet Jesus, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Wie machen wir das? Wie vollenden wir diesen Lauf? Wie bleiben wir stehen in dieser Zeitspanne zwischen ich klopfe an und die Tür springt auf? Wie vollenden wir diesen Lauf? Wie bewahren wir den Glauben, selbst in diesen Zeiten, wenn wir nichts sehen und wenn sich diese Spanne sehr, sehr strecken mag und wir denken, Gott, du hast es doch versprochen, was ist mit deinem Wort? Indem wir hinschauen auf Jesus, betrachtet Jesus, das ist die Antwort, die einzige Antwort, die wir in diesem Text bekommen. Wisst ihr, ich wünsche mir sehr, jemand zu sein, den Gott mühelos in diese Ahnenreihe einreihen kann, in diese Wolke von Zeugen, von der er genauso sagen kann, sie, deren die Welt nicht wert war, oder sie, ich schäme mich nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn sie lebte wie jemand, der hier nicht zu Hause ist. Ich habe ihr eine ewige Stadt bereitet. Ich wünsche mir, jemand zu sein, von der Gott sagt, sie lebte, als sähe sie den Unsichtbaren. Ich liebe diesen Vers. Sie lebte, als sähe sie den Unsichtbaren. Und der einzige Tipp, den Gott uns gibt hier, ist, schaut auf Jesus. Er ist der Anfänger und der Vollender eures Glaubens. Er ist der, der den Glauben euch stärkt. Petrus zum Beispiel hatte eine Verheißung von Gott bekommen. Er sollte der Fels sein, er sollte der Gründer der Gemeinde mit sein. Ja? Das war Gottes Wort. Und bis er diese Verheißung aber sah, hat er Jesus verleugnet und war in einer Situation, in der er dermaßen niedergeschmettert war von seiner eigenen Fehlerhaftigkeit und so weiter. Und er hat sich fast nicht getraut, auf Jesus wieder zuzugehen. Und als Jesus auferstanden ist, ich liebe diese Passage, gibt der Petrus eigentlich eine extra Einladung. Und er sagt zu den Frauen, die zum Grab kommen, sagt den Jüngern und Petrus, dass ich auferstanden bin. Ja, Jesus wollte das Petrus da extra nochmal erwähnen. Aber in dieser Zwischenzeit zwischen Petrus hat erlebt, was Jesus ihm verheißen hatte, was er mit seinem Leben vorhatte, und dieser Verheißung war Petrus am Boden zerstört. Und Jesus hat zu ihm gesagt, Petrus, ich habe dafür gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Der einzige Tipp, den wir bekommen für diese Zwischenzeit, in der wir leben, ist, schau hin auf Jesus. Er ist der Anfänger und der Vollender deines Glaubens und ist der, der gebetet hat, dass dein Glaube nicht aufhört. Und mein Gebet ist, dass Jesus unseren Glauben stärkt und dass je mehr wir ihn sehen und diese Gemeinschaft mit ihm haben und jede Bürde, wie es hier liegt, ablegen und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen, indem wir auf ihn schauen, dass wir fester werden in dem, was er gesagt hat, was er tun wird und was er ist, aufgrund seines Charakters und aufgrund seines Wesens und aufgrund seiner Verheißungen. Und dass wir lernen, darin zu stehen. Und das ist die Frage, das Entscheidende, wenn es um Glauben geht, ist unsere Blickrichtung. Glauben bedeutet, um Dinge zu wissen, die wir noch nicht sehen können. Und trotzdem ist das Entscheidende am Glauben unsere Blickrichtung. Was schaust du an? Was hast du letzte Woche angeschaut? Ich bekenne euch sehr offen, ich habe letzte Woche den Stress auf meiner Arbeit angeschaut. Ich habe die Vorbereitung dieser Predigt angeschaut, die sehr zäh war. Ich habe meine Unfähigkeit angeschaut und ich habe meine Emotionen angeschaut, die etwas im Keller waren. Das war meine Blickrichtung die letzte Woche und genauso war meine Woche. Und was ist deine Blickrichtung? Auf was hast du die vergangene Woche geschaut? Auf was wirst du die nächste Woche schauen? Auf was schaust du in dieser Zwischenzeit, in der du wartest auf das, was Gott verheißen hat und du siehst es doch nicht? Schaust du auf Jesus, den, der deinen Glauben anfängt und der ihn vollendet? Oder schaust du auf dich, schaust du auf die Umstände, schaust du auf andere Menschen und hättest auch das gerne, was die haben? Was ist deine Blickrichtung? Lasst uns nun hinschauen auf Jesus, betrachtet Jesus, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Jesus, und für alle, die heute Morgen da sind und die ermüdet sind und die in ihren Seelen ermattet sind und die in dieser Zwischenzeit stehen, du hast etwas verheißen, dein Wort sagt etwas, aber die Tür springt noch nicht auf. Bete ich, dass du kommst und dass du die Blicke auf dich ziehst. Jesus, wir wollen auf dich schauen. Nichts ist so kraftvoll, wie dich zu sehen. Du sagst, wir werden verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, indem wir dich anschauen. Du bist der Anfänger unseres Glaubens und du bist der Vollender und du bist der, der in der Zwischenzeit unseren Glauben stärkt und dafür bete, dass unser Glaube nicht aufhört. So bete ich, Herr, dass du jetzt kommst und dass du unseren Glauben stärkst und aufbaust und unseren Blick auf dich richtest. Du bist treu. Alles, was du verheißen hast, wirst du tun. Amen.